Wissenshelden. Der Podcast, der spannendes Wissen einfach und verständlich erklärt. Sorgfältig recherchiert und in jeder Folge ein neues Thema zum Mitdenken. Hey ihr Lieben und willkommen zurück bei Wissenshelden, eurem Podcast für spannende Themen aus dem Weltgeschehen und echtes Wissen, das euch weiterbringt. In unserer heutigen Folge reisen wir viele Jahre zurück in die Geschichte von England, genau genommen von London ins Jahr 1666. London kennt ihr vielleicht, das ist eine moderne Weltmetropole mit Millionen Einwohnern, mit vielen Hochhäusern aus Glas und Stahl und einem internationalen Leben. Die Stadt liegt an der Themse, das ist ein Fluss, der ein bisschen das Herz der Stadt bildet. Die britische Monarchie existiert weiterhin. Heute ist Charles III. König und gehört mit Orten wie dem Buckingham Palace immer noch sichtbar zum Stadtbild. Aber 1666, das ist die Zeit, wohin wir ja heute reisen, gab es den Buckingham Palace zum Beispiel noch nicht. Und auch sonst ist London heute ganz anders als im Jahr 1666. Da verwüstet ein großer Brand nämlich die ganze Stadt. Aber viele Straßen der alten City folgen heute immer noch dem Grundriss der Stadt von damals. Die Stadt wurde nämlich nach dem großen Brand ganz neu wieder aufgebaut. Stellt euch mal vor, es ist tief in der Nacht, Anfang September 1666. Ihr seid in London, in einer Stadt voller enger, krummer Gassen, mit schiefen Holzhäusern, die nur durch Kerzenlicht erleuchtet wurden und dem Duft nach Rauch und Brot aus den vielen Backstuben. Gerade als die Stadt schläft, blitzt plötzlich eine Flamme auf. Eine winzige Flamme, die innerhalb weniger Stunden zu einem unkontrollierbaren Feuer wird und London in ein Meer aus Glut verwandelt. Genau, wir reisen heute zurück in das Jahr 1666 und schauen uns den großen Brand von London an. Eine Katastrophe, die die ganze Stadt komplett verändert hat. Bevor das Feuer ausbrach, war London schon eine der größten und geschäftigsten Städte Europas. Ein dichtes Labyrinth aus engen Gassen und Fachwerkhäusern und überfüllten Märkten entlang der Themse. Aber die Stadt sah ganz anders aus als heute. Die Straßen waren eng und manchmal so schmal, dass sich zwei Menschen kaum begegnen konnten, ohne dass sie sich berühren mussten. Die Häuser ragten in die Gassen hinein und oft bestanden sie fast vollständig aus Holz und auf jedem Dach lag Stroh. Es war zwar gemütlich, aber es war auch brandgefährlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Menschen kochten, heizten und beleuchteten ihre Wohnungen mit offenem Feuer und Kerzen. Und weil die Häuser so dicht an dicht standen, konnte sich ein Brand blitzschnell ausbreiten. Das, worüber wir heute sprechen, war also leider ein bisschen vorprogrammiert aus heutiger Sicht. Nur ein Jahr vorher hatte in London eine verheerende Pest getobt. 1665 war die große Pest ausgebrochen und etwa 100.000 Menschen waren daran gestorben. Die Stadt war also schon ein bisschen angeschlagen. Die Menschen waren mental geschwächt und immer noch voller Angst. Aber niemand hätte gedacht, dass schon so bald die nächste Katastrophe bevorstand. Wir springen in die Nacht vom 1. auf den 2. September 1666. In einer kleinen Bäckerei in der Pudding Lane am Rande der City of London arbeitet Thomas Farriner. Die Bäckerei gehört ihm und er ist damit Teil der staatlichen Lebensmittelversorgung. Er backt nämlich immer wieder große Mengen Brot für öffentliche Auftraggeber, darunter auch die königliche Flotte. An diesem Abend ist er mit seiner Arbeit fertig und möchte nach oben ins Obergeschoss schlafen gehen. Die Bäckerei liegt im Erdgeschoss und die Familie wohnt oben drüber im selben Haus, wie das damals in vielen Handwerksbetrieben üblich war. Als er seine Arbeit an dem Abend beendet, glimmt im Ofen noch die Glut. Es war damals nicht ungewöhnlich, Feuer über Nacht in Haushalten oder Werkstätten weiterglimmen zu lassen, weil man dadurch am nächsten Morgen schneller kochen und backen konnte. Aufgrund von Tagebüchern und späteren Berichten und auch historischen Untersuchungen lassen sich die Abläufe in dieser Nacht ganz gut rekonstruieren, auch wenn einzelne Details nicht zu 100% sicher sind. Gegen Mitternacht springt vermutlich ein Funke auf einen Korb mit Brennmaterial oder auf die Holzstruktur des Hauses. Das Feuer breitet sich unbemerkt innerhalb der Backstube aus. Kurz darauf brennt auch die Holzdecke und Funken schlagen aus den unteren Fenstern. Schon bald erreicht der Rauch die Schlafräume im Obergeschoss. Die Familie wird rechtzeitig wach und rettet sich vermutlich über eine Leiter oder aus einem Fenster ins Freie. Es gibt Überlieferungen, nach denen die Dienstmagd der Familie nicht mehr rechtzeitig entkommen konnte und in den Flammen umkommt. Sie gilt damit als vermutetes erstes Todesopfer des Feuers. Zeitgleich fällt der Rauch den Anwohnern in der Pudding Lane auf. Sie schlagen sofort Alarm und versuchen Hilfe zu rufen. Zuallererst versuchen die Nachbarn, das Feuer selbst zu löschen. Sie schlagen auf die Flammen ein, werfen Wasser drüber und versuchen, die Glut auf irgendeine Weise unter Kontrolle zu bekommen. Aber der Wind bläst stark und trägt die Funken trotzdem auf die Nachbarhäuser. In dieser Situation wird der Bürgermeister Sir Thomas Bloodworth gerufen, denn er soll entscheiden, wie weiter vorgegangen werden soll. Aber er unterschätzt das Ausmaß des Feuers schwer. Er meint, dass es sich nur um einen kleinen Brand handelt, den man schon in den Griff bekommen könnte. Aber der Wind bläst stark und trägt die Funken auf die Nachbarhäuser weiter. Mehrere Gebäude werden gleichzeitig entzündet und die Bewohner bilden Eimerketten, holen Wasser aus Brunnen und bringen es zu den brennenden Häusern. Manche schleppen sogar Wasser von der Themse herbei. Es gibt den ersten Vorschlag einer radikalen Maßnahme, dass man Häuser vorsorglich niederreißt, um Lücken zwischen den Gebäuden zu schaffen. Das soll bewirken, dass die Funken nicht mehr so einfach überspringen können, weil der Abstand zwischen den Häusern dadurch eben dann zu groß ist. Aber der Bürgermeister zögert und möchte diese Entscheidung nicht treffen. Er befürchtet hohe Kosten und die politischen Konsequenzen. Wenn er gesunde Häuser abreißen lässt, die noch gar nicht brennen, dann könnte ihn später jede betroffene Familie verklagen. Und ohne klare Genehmigung des Königs würde er möglicherweise selbst für die Schäden haften müssen. Und diese Angst hält ihn davon ab, die entscheidenden Abrisse rechtzeitig zu erlauben. Irgendwann treffen auch die sogenannten Gemeindewachtmeister ein, die in Notfällen für Ordnung und Schutz zuständig sind. Sie erkennen schnell, dass die Flammen auf die gesamte Straße überspringen werden und schlagen ebenfalls vor, die Häuser direkt neben den brennenden Häusern abzureißen, um eben diese Lücke zu schaffen. Doch weil auch die Hauseigentümer dagegen protestieren und der Bürgermeister weiterhin zögert, bleibt die Entscheidung erstmal aus und die wertvollen ersten Stunden verstreichen. Kurz darauf brennt die ganze Straße. Gegen 1 Uhr nachts läuten die Glocken Alarm, aber die Menschen wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Es gibt damals noch keine echte Feuerwehr und keine modernen Löschfahrzeuge. Die Hilfsversuche beschränken sich weiterhin auf Eimer, Wasser aus dem Brunnen oder der Themse und die Hoffnung, das Feuer so zu besiegen. Und jetzt erst versucht man, Häuser mit Äxten und Feuerhacken und anderen schweren Werkzeugen einzureißen, um eben jene Lücke zwischen den Gebäuden zu schaffen, die das Feuer aufhalten sollen. Aber vergeblich, der Wind ist inzwischen zu stark, die Flammen zu heftig und die Funken fliegen weiter, blitzschnell von Haus zu Haus. Der starke Wind hat die Flammen schon so weit getragen, dass weitere Straßen brennen und die Nacht, die eigentlich der Ruhe und der Vorbereitung auf einen neuen Tag dienen sollte, wird zur Geburtsstunde einer der größten Stadtkatastrophen des 17. Jahrhunderts. Das Feuer wütet insgesamt 4 Tage und 4 Nächte lang. Der Wind treibt die Flammen immer weiter und Häuser um Häuser fallen in sich zusammen. Ganze Viertel verschwinden innerhalb weniger Stunden. Selbst die große St. Paul's Cathedral, also die Kathedrale von London, die damals zwar schon teilweise aus Stein gebaut war, wird nun von Flammen zerstört. Die Kathedrale hatte ein Holzdach, welches komplett Feuer fing und auch die Bleiplatten, die in der Kathedrale verbaut waren, schmolzen sogar. Insgesamt brannten über 13.000 Häuser und 87 Kirchen nieder. Ein Drittel von London verwandelt sich in Asche. Die Menschen versuchen damals verzweifelt, ihr Leben zu retten. Sie versuchen, Möbel, wertvolles Hab und Gut in Kisten und Tiere aus den Häusern zu schleppen. Sie schleppen alles zur Themse und verladen alles auf Boote, um zumindest das Wichtigste in Sicherheit zu bringen. Über der Stadt liegt dichter Rauch. Der Tag wird dadurch quasi zur Nacht und die Hitze ist so stark, dass selbst die Steine glühen. Ein Mann namens Samuel Pepys, der als Beamter für den König arbeitet, hält damals alles in seinem Tagebuch fest. Dank ihm wissen wir heute, wie es sich angefühlt hat, dieses Inferno mitzuerleben. Er berichtet später, dass er sogar seinen Parmesankäse im Garten vergraben hat, weil er Angst hatte, alles zu verlieren. Und selbst wohlhabende Bürger wussten plötzlich nicht mehr, was sie retten sollten und was sie zurücklassen mussten. Pepys schreibt in sein Tagebuch Folgendes. Ich sah das Feuer am Ende der Stadt brennen, aber da es weit weg entfernt schien, legte ich mich wieder schlafen. Das war zum Beginn des Feuers. Später fährt Pepys mit seinem Boot etwas näher an das Feuer heran, um sich ein genaueres Bild davon zu machen. Daraufhin schrieb er, ich sah ein trauriges Schauspiel. Ganze Häuser in Flammen und das Feuer breitete sich immer weiter aus. Überall Menschen, die ihre Sachen fortschafften und nicht wussten, wohin sie gehen sollten. Menschen trugen ihre Sachen in Boote oder warfen sie einfach in den Fluss. Aber warum brannte London so schnell? Das Feuer konnte sich so rasend ausbreiten, weil fast alles brennbar war. Die Häuser bestanden aus Holz, die Dächer aus Teer und Stroh und die Straßen waren eng wie schmale Gänge in einem Labyrinth zum Beispiel. Die Berichte unter anderem von Samuel Pepy und moderne Forschung sind sich einig, dass damals ein starker Ostwind wehte, der Funken weiter schleuderte. Am stärksten war der Wind am 2. und 3. Brandtag und am 4. Tag ließ der Wind dann deutlich nach und das war auch der Zeitpunkt, an dem das Feuer endlich gestoppt werden konnte. Dazu kommt, dass es noch keine moderne Feuerwehr gab, die mit Löschfahrzeugen und Wasserschläuchen hätte anrücken können. Es gab nur Menschen, die Eimer in langen Reihen weiterreichten und der Bürgermeister Sir Thomas Bloodworth hat die Lage leider unterschätzt. Aber auch nach dem Feuer kommt die Stadt nicht so schnell zur Ruhe. Die Anwohner möchten wissen, wer schuld an dem Feuer war. Sie sind auf der Suche nach einem Sündenbock. Und viele Beschuldigungen sind leider sehr willkürlich. Sie beschuldigten zum Beispiel Katholiken oder Ausländer, besonders Franzosen oder Niederländer. Das lag daran, dass England in der Zeit immer mal wieder im Krieg mit anderen Ländern war und Misstrauen gegen die Menschen aus diesen Ländern in der Luft lag. Schließlich gestand ein französischer Uhrmacher namens Robert Hubert, dass er das Feuer gelegt habe. Doch das Geständnis war widersprüchlich und es machte der Information die Runde, dass das Geständnis entweder erzwungen worden war oder er nach Aufmerksamkeit suchte. Das lässt sich leider nicht mehr so genau nachvollziehen. Und zusätzlich stellte sich später heraus, dass Hubert gar nicht in London gewesen war, als das Feuer ausbrach. Aber er wurde trotzdem dafür hingerichtet. Letztendlich gehen Forschende davon aus, dass das Feuer, wie ich am Anfang der Folge schon geschildert hatte, aus der nicht vollständig gelöschten Ofenglut der Bäckerei in Zusammenhang mit den vielen brennbaren Materialien im Haus und den an dem Abend starken Winden für den Brand verantwortlich ist. Erst nach 4 Tagen ließ der Wind dann schließlich nach und die Menschen konnten endlich Teile der Stadt abreißen, um das Feuer mit diesen Lücken, die ich ja oben schon mal angemerkt hatte, zu stoppen. Besonders um den Tower of London gelang es, eine Schneise zu schlagen. Nach 4 Tagen war das Feuer dann gelöscht. Allerdings nicht nur wegen der Schneisen, sondern eben auch im Zusammenhang damit, dass der Wind stark nachgelassen hatte. Das Feuer hatte also keine Nahrung mehr gefunden. Am Ende standen Tausende ohne Zuhause da. Offiziell starben nur 6 Menschen, aber die meisten Historiker glauben, dass es viel mehr Opfer gab. Etliche verbrannten vermutlich in den Flammen und konnten nie identifiziert werden. Trotz allem, was passiert war, musste es ja nun aber weitergehen. Der König versprach seinen Bürgern, dass London neu aufgebaut wird und dieses Mal schöner, sicherer und moderner. Der Wiederaufbau dauerte allerdings viele Jahre. Der Architekt Sir Christopher Wren wurde beauftragt, die Stadt neu zu gestalten. Er entwarf unter anderem die neue St. Paul's Cathedral, die heute noch steht und eines der bekanntesten Wahrzeichen Londons ist. Die neue Stadt sah aber anders aus. Die Straßen wurden breiter, die Häuser durften nur noch aus Stein gebaut werden und Brandmauern wurden verpflichtet. Das sind Mauern, die zwischen den Häusern gebaut werden mussten und auch die bestanden aus Stein. Oft waren sie sogar höher als die Häuser selbst und das war eine Schutzmaßnahme dagegen, dass sich das Feuer wie in dem heute beschriebenen Brand durch Funken so schnell ausbreiten konnte. Es wurden auch die ersten Feuerversicherungen erfunden, eine neue Idee, um sich gegen solche Katastrophen finanziell zu schützen. Und kurz darauf entstanden die ersten richtigen Feuerwehren mit ausgebildeten Männern und Geräten. Ein Denkmal erinnert bis heute an das Unglück, das Monument to the Great Fire of London. Das steht genau da, wo die Bäckerei von Thomas Farina einst stand. Es soll an das Feuer erinnern und daran, wie schnell aus einem kleinen Funken eine ganze Stadt in Flammen stehen kann. Tja, der große Brand von London war eine Katastrophe, gar keine Frage. Aber wir haben ja gerade gelernt, dass es auch ein Wendepunkt war. Denn so konnte die heute so moderne Stadt ganz neu aufgebaut werden. Die Menschen haben damals gelernt, wie wichtig Sicherheit im Städtebau ist. Und das hat man von da an natürlich auch berücksichtigt. Es sind neue Gesetze entstanden, es sind ganz neue Ideen entstanden. Und aus der Asche ist ein London entstanden, das viel besser vorbereitet auf die Zukunft war. Ich finde, das sieht man auch heute noch in der Stadt. Vielleicht seid ihr ja schon mal da gewesen und wenn nicht, dann solltet ihr das auf jeden Fall mal in eure Reisepläne mit aufnehmen. Und wenn ihr da seid, dann schaut euch das Monument mal an. Das steht wirklich mitten in der City und ist ziemlich imposant. Und schickt uns gerne ein Foto davon. Ich habe euch aber auch den Link zur Wikipedia-Seite mit einem Foto des Monuments in die Shownotes gelegt. Da könnt ihr euch das gerne mal ansehen. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Das war's für heute bei Wissenshelden. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dahin!